Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von Real Experts. Ich habe mir heute meinen Kollegen Oliver Reithage eingeladen und mit dem Olli wollen wir heute über das Thema einer Softwareauswahl oder einer Tool-Evaluierung sprechen, was bei uns und in unseren Kundenprojekten häufiger vorkommt und nachgefragt wird. Und wir wollen gemeinsam, also der Olli und ich, auf ein paar Aspekte einer Tool-Evaluierung eingehen und euch einen Einblick geben, worauf zu achten ist, wie man vorgeht und welche Stolperfallen und Best Practices in dem Fall gibt. Herzlich willkommen, Olli.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich schon auf das Gespräch.
Ja, lass uns mal starten. Wir sind ja beide doch schon des Öfteren in solchen Tool-Evaluierungen involviert gewesen, also werden von unseren Kunden gefragt nach einer geeigneten Softwarelösung, mal jetzt unabhängig von dem Anwendungsfall, für den ein Kunde eine Anwendung sucht, geht es ja darum, im Rahmen einer Tool-Evaluierung die geeignete Software am Ende irgendwie empfehlen zu können, vorschlagen zu können, für die der Kunde sich dann natürlich optimalerweise auch entscheidet. Warum denkst du denn, dass eine Tool-Evaluierung überhaupt erstmal relevant ist? Warum sollte man als Unternehmen, bevor man sich für die eigentliche Lösung entscheidet, eine Tool-Evaluierung durchführen?
Okay. Ja, als Ausgangspunkt würde ich natürlich unsere zunehmend technologisch geprägte Arbeitswelt nehmen. Ich denke, es lässt sich so pauschalisieren, dass die voranschreitende Digitalisierung der Arbeitswelt als eine Art Treiber dafür ist oder verstanden werden kann, dass fast jede Form der Erwerbstätigkeit durch irgendwelche technologischen Hilfsmittel unterstützt oder vollzogen wird. Und ich glaube, jetzt kommt eigentlich das Interessante, wenn man ein bisschen genauer drüber nachdenkt. In der Folge hat sich also nicht nur die Art und Weise, wie wir Arbeit verrichten, vollkommen verändert, sondern auch das Arbeitsumfeld der Mitarbeiter. Und klar, das Arbeitsumfeld der Mitarbeiter hat sich schon immer irgendwie verändert, auch technologisch. Wenn man jetzt an die 80er Jahre denkt, dann gab es da wahrscheinlich schon die ersten Computer am Arbeitsplatz. Aber wenn man das mal auf unsere heutige Zeit bezieht, dann geht es längst nicht mehr nur darum, den Arbeitsplatz mit irgendwelchen Hardware-Geräten wie klassischen Desktop-PCs oder mobilen Endgeräten auszustatten. Heute geht es meiner Meinung nach eher um Technologien, um möglichst eine dauerhafte Konnektivität zum Arbeitsplatz herzustellen. Ich hatte das schon mal in unserem Blogartikel erwähnt. Quasi diese Grenzen zwischen physischer Präsenz, die es früher gab, die lassen sich heute eben außer Kraft setzen. Ich denke hier vor allem an softwarebasierte Cloud-Technologien, welche quasi täglich an unserem Arbeitsplatz oder auch in unserem privaten Umfeld zum Einsatz kommen. Und hier ist, glaube ich, der Punkt: Für jeden Prozess, der vorher irgendwie analog ausgeführt wurde, sei es ein Vertriebler, der von Punkt A zu Punkt B gefahren ist, um einen Kundentermin zu machen, dieser Prozess lässt sich heute eben digital ausführen, zum Beispiel durch Videocalls. Und das kann natürlich ganz fachspezifisch sein. Das kann für IT-Prozesse sein, für HR-Prozesse, für Marketing-Prozesse. Und aus unternehmerischer Sicht stellt sich jetzt natürlich schnell die Frage, welche Software-Technologie brauchen wir eigentlich? Welche ist eigentlich die richtige für mich? Und ich glaube, dass das für Unternehmen nicht immer einfach zu beantworten ist.
Okay, und genau aus dem Grund sagst du, macht es Sinn, eine Tool-Evaluierung, also eine strukturierte Software-Auswahl durchzuführen?
Genau, das bringt natürlich einige Vorteile. Also die Unternehmen versprechen sich ja von Digitalisierung immer irgendwas. Also sie sagen ja nicht einfach, okay, wir digitalisieren jetzt, weil das alle machen, sondern meistens sind es ökonomische Faktoren, dass es irgendwie Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen Anbietern gibt und dass dadurch am Ende ja irgendwelche Effizienzgewinne erzielt werden können. Das heißt, die gleiche Arbeit, die ich vorher gemacht habe, die möchte ich jetzt, wenn es geht, schneller machen, auf gut Deutsch gesagt. Und dafür bedarf es eben die passende Technologie.
Okay, jetzt könnte ich ja aber auch als Unternehmen wenn ich mich mehr oder weniger auf dem Markt auskenne oder auch umschaue, sagen, ich nehme einfach den Marktführer. Ich gucke in den Gartner Magic Quadrant oder bei Forrester in die Wave und sage, ich nehme den, der ganz oben steht, oben rechts meistens in diesen Grafiken. Und wenn ich den gewählt habe, dann habe ich ja den Marktführer oder den Leader in einem bestimmten Bereich und dann kann ich ja eigentlich nichts falsch machen. Also ich nehme einfach die Lösung, entscheide mich dafür und dann habe ich vermutlich das beste Tool am Markt eingekauft. Warum ist das ein Trugschluss oder warum sollte man das nicht so machen?
Also jein, würde ich in dem Fall sagen. Klar, man kann, dieser Marktanbieter, der wurde ja quasi gewählt anhand bestimmten Kriterien, Funktionalitäten, etc. Aber meiner Ansicht nach ist das nie eine rein objektive Bewertung. Und wenn man es jetzt mal auf die Prozesse im Unternehmen runterbricht, ich denke, dass kein Unternehmen immer die gleichen Prozesse hat. Deswegen ist es unglaublich schwierig zu pauschalisieren, dass die eine Technologie vielleicht bei dem Anbieter gut funktioniert oder bei dem Unternehmen gut funktioniert, aber auch bei dem anderen Unternehmen genauso gut funktioniert. Ich glaube, das wäre ein Trugschluss.
Das sehe ich auch so. Dass man sich schon die Mühe machen sollte, einmal genauer zu schauen, ob die Software, die man dort im Blick hat, auch wirklich passt. Also kann ja auch sein, dass es nur zur Absicherung der Entscheidung ist. Aber was man schon sieht, ist so eine Art Herdentrieb, dass viele halt in eine Richtung einer bestimmten Technologie gehen und weil das halt die anderen auch machen. Und dem blind vertrauen und dem folgen. Und dadurch ergibt sich dann so eine Art Quasi-Standard für bestimmte Softwarebereiche. Und man geht davon aus, wenn alle das haben, dann wird das schon das richtige Tool sein. Das kann passen, ne? Also gerade wenn man ähnliche Geschäftsprozesse oder Anbindungsfälle hat, dann kann das durchaus sein. Aber wir haben ja schon jetzt auch vermehrt festgestellt in unseren Kundenprojekten, dass es dann doch bestimmte Spezifika und Besonderheiten in den Unternehmen gibt, die es zu berücksichtigen gilt und wo sich dann doch nochmal die Toolentscheidung in eine andere Richtung bewegt. Obwohl man vielleicht rein intuitiv am Anfang gesagt hätte, das wäre das Tool.
Wo du jetzt gerade schon die Spezifika ansprichst, die müssen ja auch nicht immer nur rein technischer Natur sein. Die können ja auch beispielsweise kultureller Natur sein. Die können von der Unternehmensgröße abhängen. Das heißt, ein Unternehmen, was vielleicht eher einem Großkonzern angehört, braucht vielleicht eine ganz andere Technologie als ein Unternehmen, was ein kleiner Betrieb ist oder dem Mittelstand angehört. Und ich denke, das ist auch nochmal so ein wichtiger Ausgangspunkt, um festzustellen, dass man sagen kann, okay, der Marktführer ist nicht gleich für alle Unternehmen die richtige Technologie.
Ja. Lass uns mal darüber sprechen, was man denn braucht, also welche Voraussetzungen braucht es, um eine Tool-Evaluierung durchführen zu können. Also was sind die Input-Faktoren, um am Ende zu einem Ergebnis zu kommen?
Ja, in meinen Augen auf jeden Fall erstmal ein strukturiertes Vorgehen. Also für mich ist das meist ein systematischer Ansatz, der am Ende wirklich auch eine belastbare Entscheidung hervorbringt. Also das sollte das Ziel sein, dass man am Ende ein Ergebnis hat, was man auch gegenüber verschiedenen Parteien im Unternehmen oder Stakeholdern kommunizieren kann auf einer soliden Basis. Ich meine, man muss darüber nachdenken, dass die Investitionen in Technologien meistens keine unerhebliche Summe sind. Und ich glaube, für Unternehmen wäre nichts schlimmer, als am Ende eine Technologie einzuführen, die quasi an den Bedarfen oder Bedürfnissen der Mitarbeiter vorbeigeht. Und natürlich gibt es da einige Tipps, die ich mitgeben könnte, wie man am Ende irgendwie den richtigen Technologieanbieter findet.
Ja, mach das mal. Gib mal ruhig die Tipps mit.
Gerne. Also Tipp 1 wäre von mir auf jeden Fall eine fokussierte Tool-Evaluierung durch einen klaren Scope durchzuführen. Das heißt, bevor ich mir irgendwelche Technologien anschaue und überlege, ob die passen könnten, erstmal ins eigene Unternehmen gucken. Das heißt, welche Geschäftsprozesse möchte ich eigentlich verbessern, durch welche Technologien? Ganz wichtig ist, welche Nutzergruppen würden von dieser Technologie profitieren? Daraus lassen sich dann auch schon erste Kernfunktionen ableiten. Also was muss das Tool am Ende überhaupt liefern, damit ich diese Geschäftsprozesse verbessern kann? Also ich denke, das ist diese Status Quo im eigenen Unternehmen, dass das so für mich quasi Tipp Nummer 1 wäre. Tipp 2, ich habe ja eben von einer belastbaren Entscheidungsgrundlage gesprochen. Das bedeutet für mich auch, dass es einheitlich formulierte Kriterien geben muss. Also wenn ich Dinge miteinander vergleiche, dann, wie sagt man immer, Apfel mit Birnen vergleichen, das funktioniert nicht so gut. Und ich denke, das ist bei Technologien ähnlich. Das heißt, man braucht wir sagen ja Lastenheft dazu, quasi wo Anforderungen definiert sind, die es später umzusetzen gilt. Und die müssen eben für alle Anbieter gleich sein. Das wäre mein zweiter Tipp. Und ein dritter Tipp wäre unbedingt die Verprobung der Technologie an einem realistischen Beispiel. Wir sprechen da ja bei uns im Fachjargon von Proof of Concept. Das heißt, man sucht sich verschiedene Nutzergruppen im Unternehmen und lässt diese Technologie verproben. Das heißt, man macht einen Katalog und sagt, okay, das hat am Ende gut funktioniert mit der Technologie und das nicht. Und erst wenn man zum Schluss kommt, dass die Technologie für verschiedene Nutzergruppen auch passt, dann kann man darüber entscheiden, ob man die Technologie im Unternehmen einführen würde. Ja, das wären so meine Top 3, die ich erstmal so auf dem Weg mitgeben würde.
Okay. Stellt sich für mich die Frage, wenn ich diese strukturierte Vorgehensweise nutze und zu dem Scope, zu den Anforderungen und auch zu dem Input von Nutzern komme, also von subjektiven Meinungen, Einschätzungen, wie stelle ich sicher, dass die Basis der Bewertung möglichst vollständig ist? Also oder zumindest so umfangreich ist, dass es eine objektive Entscheidung zulässt oder ich sicherstellen kann, dass die wichtigsten Anforderungen auch enthalten sind. Also es geht quasi nochmal einen Schritt davor.
Das ist natürlich eine sehr interessante Frage und diese Problematik, die sehe ich vor allem bei heterogenen Nutzergruppen in Unternehmen. Das heißt, wenn ich viele Gruppen im Unternehmen habe, die ganz verschiedene Anforderungen haben, dann erschwert sich natürlich diese Definition der Anforderungen, weil dann kommen da ganz schnell, würde ich jetzt mal sagen, 100 bis 200 Bewertungskriterien zusammen, die im Falle einer Software-Evaluierung dann betrachtet werden müssen. Da kann ich sagen, das ist natürlich zu viel und zu zeitintensiv. Deswegen würde ich nochmal auf diesen Scope gehen und wirklich sagen, okay, welche Geschäftsprozesse profitieren am meisten von einer Software-Einführung? Welche Nutzergruppe ist das? Dass man es erstmal auf diese Ebene bricht. Man kann, ich denke nicht, dass man eine Software für alle Anwendungsfälle am Ende findet.
Genau, da sprichst du schon zwei Aspekte an. Zum einen, aus dem Scope ergibt sich eine Priorisierung der Anforderungen, also dass nicht alles im Scope ist und das, was im Scope ist, ist halt eine Anforderung, die besonders wichtig ist und dass Anforderungen untereinander auch eine unterschiedliche Gewichtung haben, die es mir dann ermöglicht, auch in der Bewertung der jeweiligen Tools vielleicht Unterschiede besser erkennen zu können und sehen zu können, hat ein Tool zum Beispiel Schwächen in einer Anforderung, die mir als Unternehmen aber besonders wichtig ist. Also einmal die Priorisierung der Anforderung und dann auch das zu nutzen für die eigentliche Bewertung. Weil das würde ich jetzt gerne noch ergänzen wollen, dass, und du hast es ja auch gesagt, es gibt nicht also eine Software, die alle Anforderungen oder alle Geschäftsprozesse erfüllen kann, sondern es wird immer eine Art Kompromiss sein und man versucht, den höchsten Deckungsgrad oder Erfüllungsgrad für meine Anforderungen zu erreichen. Und der kann bei, wenn man es jetzt tatsächlich prozentual ausrechnet, bei 80, 85% liegen. was dann schon eine sehr gute Evaluierung oder ein sehr gutes Evaluierungsergebnis ist. Und ich mir relativ sicher bin, dass das die Lösung ist, die am besten passt. Aber es wird nie möglich sein, eine 100% Bewertung zu erreichen.
Genau, das sehe ich ähnlich. Also es ist sehr wichtig, gerade, also wie gesagt, bei homogenen Gruppen fällt das einfacher, aber bei heterogenen Nutzergruppen, dass man Schwerpunkte setzt. Also nicht jede Eigenschaft, nicht jede Anforderung ist am Ende gleich wichtig.
Du hattest auch angesprochen, dass man Nutzergruppen involviert bei einer Auswahl. Wie viel Gewicht würdest du dem beimessen? Also das Verproben durch Nutzergruppen?
Also genau diesen Punkt, den kann ich nur jedem Unternehmen empfehlen. Man muss immer bedenken, dass es am Ende die Mitarbeiter sind, die mit den Technologien arbeiten. Und wenn die Mitarbeiter die Technologie ablehnen, dann habe ich am Ende nichts gewonnen. Also das Tool ist immer nur so gut wie der Mitarbeiter und nicht andersrum. Und das ist ganz wichtig zu bedenken. Deswegen, so ein Proof of Concept hat seine Daseinsberechtigung und ist natürlich auch mit, es kann natürlich passieren, dass am Ende rauskommt, okay, dass die Technologie passt nicht. Man hat also Arbeit, Zeit und Geld investiert, um zu dem Ergebnis zu kommen, die Technologie passt nicht. Aber das ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr wichtiges Ergebnis, auf dem man aufbauen kann.
Okay. Das heißt, wenn ich auf der einen Seite eine Lösung habe, die vielleicht sehr gut zu meinen Anforderungen passt, rein aus einer Bewertung, ob bestimmte Funktionalitäten gegeben sind oder nicht, und das wäre jetzt der Fall, aber die Nutzer würden auf der anderen Seite sagen, dass sie mit der Anwendung aus Sicht der Usability nicht zurechtkommen, dann wäre es aus unserer Sicht keine Empfehlung, diese Lösung einzuführen.
Genau, richtig. Also diese Benutzererfahrung ist ist quasi auch am Ende sehr ausschlaggebend dafür, ob sich eine Technologie im Unternehmen etabliert oder nicht.
Deswegen sehen wir, glaube ich, auch Unterschiede in Softwareauswahlprozessen, die eher durch die IT getrieben werden, und Softwareauswahlprozessen, die eher durch eine Fachabteilung getrieben werden, weil natürlich die Sichtweise einfach eine andere ist, ne? Eine IT wird eine Technologie anders bewerten und nach anderen Kriterien und Maßstäben bewerten, als das vielleicht die Unternehmenskommunikation macht, wenn es jetzt um das neue Intranet geht.
Genau. Ich glaube, das ist auch ein oft verbreiteter Fehler. Wir haben ja oft Kunden, die zu uns kommen, ja, wir haben hier Technologien eingeführt, aber irgendwie werden die nicht so richtig genutzt. Da kann man sich natürlich fragen, woran das liegt. Es kann natürlich mehrere Faktoren haben, aber wenn ich jetzt mal so ins Blaue hinein Vermutung anstellen sollte, dann wurden sehr oft rein funktionale Komponenten erhoben. Das heißt, kann die Technologie das abbilden, kann die Technologie das abbilden, kann die Technologie das abbilden. Aber diese nicht funktionale Komponente, wie kann der Mitarbeiter mit der Technologie umgehen, fühlt er sich wohl mit der Technologie, das wurde in dem Fall vielleicht nicht ausreichend bedacht.
Ja, ist aber ein sehr wesentlicher und wichtiger Aspekt aus unserer Sicht. Wir haben ja, oder du hast ja in deiner Blogreihe, die wir auch auf unserer Website veröffentlicht haben, schon auch Einblicke gegeben und auch ausführlich beschrieben, worauf es bei einer Tool-Evaluierung ankommt. Du hast unter anderem auch einen Blogbeitrag zu Softwareansätzen geschrieben. Und ich gebe mal die Stichwörter rein, Best of Breed oder Best of Suite Ansatz bei einer Auswahl einer Technologie. Kannst du dazu noch was sagen?
Genau. Best-of-Breed-Ansatz. Also grundsätzlich erstmal handelt es sich um zwei verschiedene Softwarestrategien. Unternehmen stehen ja sehr oft vor der Anforderung, irgendwelche neuen Technologie einzuführen. Und das Interessante an der Sache ist, dass das selten auf der grünen Wiese passiert. Meistens gibt es schon irgendwelche Technologien im Unternehmen und manchmal gibt es auch eine sehr dominante Lösung im Unternehmen, die ja sich, sagen wir mal, über Jahre bewährt hat, aber vielleicht auch jetzt auf ihre Grenzen stößt. Und jetzt müssen Unternehmen eine Entscheidung treffen. Es gibt einen Best-of-Breed-Ansatz. Da versteht man einen Ansatz, aus der digitaler Arbeitsplatz aus verschiedenen Einzellösungen geformt wird. Das heißt, die Unternehmen suchen nach der bestmöglichsten Lösung auf dem Markt und sozusagen spezialisierte Einzellösungen und versuchen die in ihre digitale Plattform zu integrieren. Der andere Ansatz wäre ein Best-of-Suite-Ansatz. Das kann man sich quasi als eine All-in-One vorstellen. Hier ist das angesprochene Verhältnis von, es gibt einen klaren Marktführer. Also das, was du zum Beginn unseres Podcasts angesprochen hast, dass man oben rechts guckt, wer ist eigentlich der Marktführer in diesem Bereich. Das ist oft eine Technologie wie Microsoft mit Office 365, die ganz verschiedene Komponenten mitbringt. Das heißt, man holt sich eine riesengroße Lösung ins Haus und auf dieser Basis versucht man dann seine Prozesse abzubilden.
Okay, also das heißt, wenn man diese beiden Ansätze miteinander vergleicht, spielt auch immer die IT-Strategie dahinter eine wichtige Rolle und auch die Entscheidung für ein bestimmtes Ökosystem, in dem ich mich dann bewege. Also gehe ich eher zum Beispiel in Richtung Microsoft oder nutze ich Lösungen von Google oder Atlassian, um mal ein paar Beispiele zu nennen. Und je nachdem, welchen Ansatz ich wähle, orientiere ich mich dann auch in meiner strategischen Entscheidung in die ein oder andere Richtung.
Genau. Also bei einem Best-of-Breed-Ansatz kann man immer sagen, dass natürlich die Einführung einer Technologie schneller geschehen kann. Es gibt viele Einzellösungen für kleinteilige Prozesse. Da kann die Implementierungsdauer, würde ich da eher als niedrig beschreiben. Wenn man jedoch den Best-of-Suite-Ansatz benutzt, dann sucht man ja für viele verschiedenartige Prozesse quasi eine technologische Basis. Da würde zum Beispiel die Implementierungsdauer länger dauern und es würde auch eine gewisse höhere Abhängigkeit zu dem Anbieter entstehen. Also es gibt natürlich viele Vor- und Nachteile zwischen Best-of-Breed und Best-of-Suite.
Okay, aber das schaut man sich ja oder schauen wir uns ja auch in unseren Tool-Evaluierungen an.
Genau. Also das ist auch dieses, wie gesagt, diese angesprochene grüne Wiese. Man muss wirklich erstmal einen klaren Scope vornehmen und schauen, okay, was hat man jetzt eigentlich? Und wie gut ist das eigentlich?
Okay. Lass uns mal davon ausgehen, wir haben jetzt unsere Tool-Evaluierung durchgeführt. Und wir kommen zu einem Ergebnis. Dieses Ergebnis ist ja dann am Ende eine Empfehlung aus unserer Sicht. Was haben denn uns die Erfahrungen in Unternehmen gezeigt, wie diese Unternehmen mit unseren Empfehlungen umgehen? Und welche Bedeutung haben Alternativen, die man auch mit der Empfehlung noch mitgibt?
Na, wie du schon sagst, es ist eine Empfehlung, eine aus meiner Sicht sehr objektive Empfehlung, weil man als Außenstehender in ein Unternehmen kommt und wirklich sagen kann, okay, mich berührt das jetzt nicht gerade persönlich. Wenn jetzt jemand über Jahre die IT da vielleicht eine Technologie aufgebaut hat und jetzt merkt, das passt vielleicht so nicht, dann tun sich natürlich schwerer, also in meinem Verständnis, diese Technologie abzulösen, weil man verbindet was mit der Technologie. Natürlich ist dieser Ansatz, wenn ein Außenstehender kommt und eine Empfehlung abgibt auf einer soliden Bewertungsgrundlage, wie wir es ja versuchen am Ende abzugeben, dass es meiner Meinung nach sehr aussagekräftig ist und dass die Unternehmen damit eine sehr gute Basis haben, das weiter auszubauen.
Nichtsdestotrotz haben wir ja schon erlebt, dass entgegen unserer Empfehlung eine andere Tool-Entscheidung getroffen worden ist. Sogar schon den Fall, dass sich ein Unternehmen dann für eine Lösung entschieden hat, die nicht mal in der Evaluierung mit dabei war. Das
genau.
Kann passieren, aber das sind natürlich dann politische Aspekte, die in gerade größeren Unternehmen auftreten, die man dann auch nur schwer beeinflussen kann von außen.
Genau. Es ist natürlich, spielen natürlich mehrere Faktoren mit. Es sind natürlich auch, wie man sagt, interne Interessenskonflikte, die man ja nur schwer beeinflussen kann. Wie gesagt, das ist eine Empfehlung unsererseits, aber ja, man kann natürlich auch einen ganz anderen Weg einschlagen.
Okay, und das, was ich auch noch wichtig finde anzusprechen, ist, dass mit dem Evaluierungsergebnis, also häufig ist es ja so, dass wir eine Shortlist von Tools bewerten, anhand der Kriterien auch neben der Empfehlung immer noch eine Alternativlösung auch mit dabei ist. Also es kann ja durchaus auch nochmal im Entscheidungsprozess in einem Unternehmen dann Diskussionen geben und Aspekte eingebracht werden, die dann dazu führen, sich doch nicht für die empfohlene Technologie, sondern vielleicht für eine Alternative zu entscheiden. Deswegen weisen wir auch einfach nochmal diese Alternativen auch aus.
Genau, deswegen eine Software-Evaluierung, falls das jetzt noch nicht ganz rübergekommen ist, passiert nicht auf Grundlage einer einzigen Technologie. Also es wird der Markt sondiert, es wird anhand von Anforderungskriterien eine Shortlist erstellt, wo man sagt, okay, das sind jetzt vielleicht 4, 6 Technologien, die in Frage kommen könnten, und die schaut man sich genauer an und bewertet die am Ende. Und so hat man natürlich dann auch am Ende eine Alternative zur Verfügung.
Okay. Vielleicht können wir nochmal die Punkte besprechen oder sammeln, die aus unserer Sicht für eine Evaluierung notwendig sind, beziehungsweise die man betrachten sollte. Also du hattest das gesagt, Geschäftsprozesse, und ich übersetze es mal in Anwendungsfälle, mit den dahinterliegenden Anforderungen. Dann ein weiterer Bereich war die Nutzerakzeptanz, die man durch einen Proof of Concept herausfindet. Welche weiteren Bereiche sollte man sich anschauen, um zu einem soliden Ergebnis zu kommen? Ich gebe mal Stichwort Kosten vielleicht noch mit rein.
Genau, ja gut, das Thema Kosten ist natürlich auch immer ein wichtiger Aspekt. Das sollte man meiner Meinung nach nicht in der ersten Phase tun. Also man sollte wirklich erstmal rein funktional schauen, was würde denn eigentlich passen. Und natürlich sind Kosten dann irgendwann ein Stopper, dass man einfach sagt, okay, das wäre ungefähr der Preisrahmen, aber das passiert eigentlich, ja, ich teile die Tool-Evaluierung immer in verschiedenen Phasen auf. Das ist bei mir Phase 3, Konsolidierung und Bewertung der Lösungsanbieter. Und hier wird erstmal ein Blick auf die Kosten gelegt und um zu schauen, okay, vielleicht übersteigt das die Kosten hier.
Genau, und Kosten heißt aus unserer Sicht nicht nur einmalige Anschaffungskosten, sondern tatsächlich auch Einführungs- und Implementierungskosten, Lizenzkosten, Kosten vielleicht auch für den Betrieb einer Lösung und das dann auf einen Zeitraum von 3 bis 5 Jahren gesehen, dass man die Gesamtkosten auch mit einkalkuliert, weil es gibt ja je nachdem, ob es jetzt ein Software-as-a-Service-Modell ist oder ob es ein Lizenzmodell ist, halt Unterschiede auch.
Genau, das ist ja dieses Total Cost of Ownership, was man auf 3 bis 5 Jahre anlegen sollte, dass man wirklich auch langfristig mit der Technologie planen kann. Also das ist auch nochmal in Richtung Mitarbeiter. Dem Mitarbeiter ist am Ende nicht geholfen, wenn man eine Technologie einführt und die nach einem Jahr wieder über Bord wirft. Also es sollte immer eine langfristige Strategie sein. Dementsprechend muss man natürlich auch darauf achten, dass man sich einen Marktanbieter auswählt, von dem man auch sehr überzeugt ist, dass er langfristig sein Produkt weiterentwickelt. Das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt.
Genau, das ist gleich noch ein weiterer Aspekt, die Stabilität des Marktanbieters, des Herstellers und die Nachhaltigkeit. Also wenn ich mich für ein Ökosystem oder für einen Anbieter entscheide, bin ich mir sicher, dass es diesen auch noch in 5 Jahren gibt und dass der auch in dieser Zeit aktiv an seiner Software weiterentwickelt. Also Schaut man sich auch den Anbieter an.
Das lässt sich ganz gut in ein paar Aspekte unterteilen, denke ich nochmal. Also einmal das Unternehmen selber, was du gerade angesprochen hast, die Stabilität des Unternehmens, also wie lange ist der Anbieter eigentlich schon auf dem Markt, welche Gesellschaftsform besitzt er, der Marktwert des Unternehmens ist natürlich eine große Rolle, aber auch die kulturelle Übereinstimmung ist mir immer ein wichtiger Punkt. Passt die Kultur des Unternehmens, die Unternehmenswerte, die das Tool quasi vertritt, auch zu unseren eigenen? Und eine zweite Säule ist für mich auch nochmal das Entwicklungspotenzial. Also die Innovationskraft des Unternehmens. Ist das Unternehmen langfristig daran interessiert, diese Technologie zu verbessern?
Und oder gibt es auch das Partnernetzwerk für diesen Hersteller, der das bereichert? Kann ja auch genau sein, dass es Partner gibt, die Erweiterungen entwickeln für eine Software, die dann auch sehr viel Innovationspotenzial mit sich bringen. Okay, genau. Also da sieht man schon die Vielfalt dieser Richtungen, in die man schauen sollte bei einer Tool-Evaluierung und sich nicht nur von Funktionalitäten treiben zu lassen und auch mal über den Tellerrand hinausschauen, in andere Bereiche reinzuschauen, um möglichst umfangreich auch eine Lösung bewerten zu können. Vielleicht gehen wir nochmal auf den Aspekt ein, was jetzt der Mehrwert ist, den wir mit einbringen können in so eine Tool-Evaluierung, weil so an sich das Verfahren würde ich jetzt mal als nachvollziehbar beschreiben. Dennoch macht es ja durchaus Sinn, auch in dem Fall mit uns zusammenzuarbeiten, wenn das gewünscht ist. Was können wir denn einbringen in einer Tool-Evaluierung, was ein Unternehmen vielleicht alleine nicht zur Verfügung hat?
Naja, also der größte, ich sag jetzt mal einfach Vorteil, ist natürlich schon mal, dass wir eine gewisse Grundlage haben, eine Basis. Wir haben mit verschiedenen Technologieanbietern zusammengearbeitet, haben einen ganz guten Marktüberblick und können dadurch schon erstmal eine erste Eingrenzung vornehmen und sagen, okay, dieser Marktanbieter hat sich vielleicht auf dem Markt etabliert, dieser wird sich langfristig wahrscheinlich weniger etablieren. Das heißt, man hat schon mal eine außenstehende, gute, objektive Meinung, wie eine Technologie sich am Markt entwickelt.
Genau. Und einfach, also was bei einigen Kunden, die vielleicht nicht in einer IT-affinen Branche unterwegs sind, also ich sag mal so aus dem Baugewerbe kommen oder irgendwie eine Vereinsverbandsstruktur haben, die sich erstmal mit Technologien recht wenig beschäftigen und auch nicht großartige Expertisen haben, einfach diese Lücke zu schließen, um dann auch mit potenziellen Anbietern auf Augenhöhe zu sprechen. Weil kommt der Vertriebler und stellt seine Lösung vor, dann wird er das natürlich immer bestmöglich darstellen und so, dass der Eindruck entstehen könnte, die Lösung ist die beste Lösung für diese Anforderung. Aber wir sind ja in der Lage, auch uns ein bisschen intensiver mit den einzelnen Anwendungen zu beschäftigen und auch eine bessere Bewertung auch zu ermöglichen, die vielleicht jemand, der jetzt nicht tagtäglich mit solchen Technologien zu tun hat, treffen könnte.
Genau, das ist nochmal gut zusammengefasst.
Ja. Gibt es aus deiner Sicht noch etwas, was du mitgeben möchtest den Zuhörern? Ansonsten.
Ja, auf jeden Fall sehr gerne in unsere Blogreihe gucken, auch gerne zu dem Thema Software-Evaluierung. Dort werden Sie nochmal hilfreiche Informationen finden, wie man so eine Tool-Evaluierung gestalten kann und worauf es dann auch im Wesentlichen ankommt, falls jetzt hier noch irgendwelche Fragen offen geblieben sind.
Genau, die ist zu finden auf unserer Website, realexperts.de, und für ihn einsehbar. Und das würde ich auch gerne so stehen lassen, schon so fast als Abschluss, die Empfehlung, da nochmal einen Blick reinzuwerfen. Wer weitere Fragen hat, der kann natürlich gerne auf uns zukommen oder auf den Olli uns anschreiben. Und wenn Bedarf besteht, dann können wir gerne auch nochmal Aspekte in einem weiteren Podcast oder in einem weiteren Blogbeitrag vertiefen. Ich bedanke mich für deine Zeit, Olli, und für die Informationen und die Auskunft und den Überblick, den du uns gegeben hast zum Thema Softwareauswahl und einem strukturierten Vorgehen. Und hoffe, dass die Zuhörer für sich was mitnehmen können, um darüber nachzudenken, wie vielleicht zukünftig ein Auswahlprozess bei der nächsten ansteigenden IT-Entscheidung oder Software-Entscheidung aussehen sollte.
Ja, vielen Dank auch meinerseits und ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht ins Dunkle bringen.
Das denke ich. Vielen Dank, Olli.
Danke.